Das Echo von Marcus Aurelius erinnert sich. Weihrauch steigt vom Scheiterhaufen des Antoninus Pius. Was als Pflicht eines Knaben im Senat begann, muss nun allein getragen werden.
Der Weihrauch steigt empor vom Scheiterhaufen, auf dem Antoninus Pius zu Asche und Erinnerung wird. Ich kenne diesen Geruch. Es ist dieselbe süße Schwere, die vor 14 Jahren die Senatshalle erfüllte, als ich zum ersten Mal meinen Platz einnahm unter jenen, die Rom regieren. Weihrauch und Myrrhe, verbrannt vor Jupiter, das besondere Gewicht der Pflicht, sichtbar gemacht in blassen Rauchbändern. Damals bezeichnete es einen Anfang. Der Ring meines Großvaters frisch an meinem Finger, meine Stimme unerprobt in jenen Hallen. Nun bezeichnet es ein Ende. Die Flammen verzehren den Leib meines Vaters. Nicht des Vaters, der mir das Blut gab, sondern dessen, der mir alles andere gab. Vorbild, Geduld, 23 Jahre der Vorbereitung auf diesen Augenblick, den ich niemals wollte und nicht ablehnen kann. Jenseits der Senatoren in ihren geordneten Reihen spüre ich die Menge. Rom selbst, das zum Marsfeld drängt. Ihr Geruch erreicht mich unter dem Weihrauch. Wolle und Schweiß und der eigentümliche Duft von Tausenden versammelt in Trauer. Und in mir eine Frage, die ich nicht zum Schweigen bringen kann. Was nun? Ich bereite mich auf diesen Tag vor, seit ich 16 war. Ich beobachtete einen Gärtner beim Beschneiden von Winterbäumen und verstand, dass Annahme nicht Ergebung ist. Ich übte. Ich studierte. Ich glaubte, ich würde bereit sein. Ich bin nicht bereit. Niemand könnte es sein. Ich muss dennoch beginnen. Die Zeremonie geht weiter. Priester intonieren die alten Formeln, ihre Worte glatt geschliffen durch Jahrhunderte der Wiederholung. Die Hitze des Scheiterhaufens drückt gegen mein Gesicht, während der Märzwind kalt über meinen Rücken schneidet. Ich stehe schwebend zwischen Feuer und Kälte, zwischen dem Kaiser, der war, und dem Kaiser, der sein muss. Der Adler wird freigelassen, Symbol der aufsteigenden Seele, des Menschen, der zum Gott wird. Divus Antoninus Pius. Mein Vater, nun unter den Unsterblichen. Der Vogel steigt empor gegen den grauen Himmel und die Menge ruft aus wie mit einer Stimme, als könnten sie seinen Geist höher tragen mit ihrem Klang. In diesem Ruf verschiebt sich etwas. Ich betrachte die Gesichter, nicht das Verschwommene, das ich zuvor sah, sondern einzelne Gesichter. Eine Frau nahe der Vorderseite, ihre Wangen nass von Tränen, die vielleicht Antoninus gelten oder etwas ganz anderem. Ein alter Mann, der sich auf den Arm eines Jüngeren stützt, sein Blick auf die Flammen gerichtet. Ein Kind, auf die Schultern seines Vaters gehoben, zu jung, um den Tod zu verstehen, doch alt genug, um zu spüren, dass sich etwas verändert hat. Tausende von Gesichtern. Jedes ein Leben, das ich niemals kennen werde, jedes seine eigene Trauer und Hoffnungen in diesen Tag tragend. Und während ich sie beobachte, wie sie die Flammen beobachten, fühle ich etwas, das ich nicht als bloße Empfindsamkeit abtun kann. Wir sind miteinander verbunden, nicht allein durch Gesetz, nicht durch meine Macht über sie, sondern durch gemeinsame Natur. Dieselbe Vernunftfähigkeit, die mich fragen und prüfen lässt, lebt in ihnen. Mein Gedeihen ist verflochten mit dem ihren. Ihr Wohl ist nicht getrennt von meinem Wohl. Die Philosophen nennen dies Eukäiosis, unsere natürliche Hinwendung zu anderen unserer Art. Ich habe das Wort 100-mal gelesen, nun fühle ich, was es bedeutet. Lucius steht neben mir, mein Bruder, nicht durch Blut, sondern durch Hadrians Willen und Antoninus geduldige Fürsorge. Wir wurden gemeinsam adoptiert, zwei Knaben, gebunden durch etwas Größeres, als beide verstanden. Letzte Nacht traf ich eine Entscheidung. Ich werde ihn zum Augustus erheben. Gleicher Rang, geteilte Macht, eine Regelung ohne Vorbild. Ratgeber haben davor gewarnt. Geteilte Macht lade zu Zwietracht ein, sagen sie. Doch ich habe dies abgewogen gegen das, was ich über Rolle und Pflicht weiß. Ich bin nun Antoninus' Sohn in jeder Weise, die zählt. Meine Rolle als Sohn verlangt zu ehren, was er ehrte, und er ehrte Hadrians Plan, der uns beide einschloss. Ich bin Lucius' Bruder. Meine Rolle als Bruder verlangt, dass ich nicht allein beanspruche, was uns beiden gegeben wurde. Ich bin Vater lebender Kinder, Lucilla und ihrer Schwestern. Wenn ich an sie denke, denke ich auch an die Tochter, die wir in früher Kindheit verloren, die mich lehrte, was es bedeutet, zu lieben, ohne zu fordern. Meine Rolle als Vater verlangt, etwas zu errichten, das beständig genug ist, sie zu schützen, wenn ich gegangen bin. Ich bin Faustinas Gemahl. Ich bin Bürger Roms. Und nun bin ich Kaiser. Diese Rolle hebt die anderen nicht auf. Sie fügt sich ihnen hinzu. Die Tugend einer jeden muss erfüllt werden, jeder ihr angemessenes Gewicht gegeben. Bruder, sage ich leise, unter dem Lärm der Menge. Heute Nacht, vor dem Senat, werde ich darum bitten, dass du zum Augustus ernannt wirst. Er wendet sich um. Überraschung, dann Verstehen, dann das Gewicht der Annahme, das sich über seine Schultern legt. Ich werde dich brauchen. Rom wird uns beide brauchen. Er schweigt einen langen Augenblick, dann nickt er. Nicht Zustimmung, Annahme. Dieselbe Unterscheidung, die ich lernte, als ich jenen Gärtner beobachtete, vor all den Jahren. Der Scheiterhaufen brennt niedriger. Ich werde durch Straßen geführt, die nach Stein und Rauch riechen, zum Tempel des Jupiter Optimus Maximus. Vor seinen Säulen muss ich empfangen, was an formeller Autorität verbleibt. Der Ring meines Großvaters lastet an meinem Finger. Ich habe ihn gedreht vor jeder bedeutsamen Entscheidung, seit ich 25 war, die Fragen stellend, die er mich lehrte. Das Silber ist glatt geworden, wo Generationen es berührten vor dem Sprechen, vor der Arbeit, die ein Imperium zusammenhält. Senatoren ziehen vorbei mit Beileidsbekundungen. 100 Hände umfassen die meinen. Der Weihrauchgeruch haftet an meinen Gewändern, meinem Haar, dem Inneren meiner Brust. Dann nähert sich eine andere Gestalt. Kein Senator. Ein Soldat. Er trägt den Staub harter Reise, seine Rüstung gezeichnet von Wochen auf dem Weg. Ein Centurio von der nördlichen Grenze. Er ist unmittelbar zu mir gekommen. Cäsar! Seine Stimme schneidet durch das zeremonielle Gemurmel. Er wartet mit der Geduld eines, der unter weit schlimmeren Umständen gewartet hat. Dein Bericht! Die 20. Valeria hält die Linie. Wir erwarten Befehle. Deine Befehle. Nicht mehr die Befehle des Antoninus nun. Meine. Ich betrachte sein Gesicht, wettergegerbt, ruhig. Er scheint seine Anwesenheit hier nicht bemerkenswert zu finden. Er reiste hunderte von Meilen, um drei Sätze zu überbringen, und wartet nun, als wäre dies das Natürlichste der Welt. Wie lange dienst du schon? 23 Jahre, Cäsar, seit meiner Einschreibung. 23 Jahre. Dieselbe Zeitspanne seit meiner Adoption, dieselbe Länge der Vorbereitung, wenn auch für so unterschiedliche Arbeit. Hast du die Pflicht als schwer empfunden? Er blickt mich mit Verwunderung an. Nicht Unverständnis, sondern Verwirrung darüber, warum die Frage gestellt werden muss. Die Erschöpfung ist nicht der Punkt, Cäsar. Die 20. hält die Linie in Britannien seit Jahren. Ich trage Botschaften, damit sie wissen, wogegen sie halten müssen. Es gibt keine Schwierigkeit darin zu sein, was man ist. Es gibt keine Schwierigkeit darin zu sein, was man ist. Kein Verhandeln mit dem Universum darüber, was er vorziehen würde. Er hat eine Rolle. Er erfüllt sie. Seine Erfüllung ist die Sache selbst. Ich denke an Diognetus, der mich zuerst lehrte, dass Philosophie durch jede Stunde gewoben ist. An Rusticus, der mir zeigte, dass Gefühle untersucht werden können. An Antoninus, der 23 Jahre lang vorführte, wie es aussieht, die Pflicht jedes Tages zu erfüllen ohne Klage. Dieser Centurio hat niemals Epiktet gelesen, doch er verkörpert etwas, das ich seit Jahrzehnten studiert habe. Ruhe dich aus, sage ich ihm. Neue Befehle werden kommen, wenn sie gebraucht werden. Er salutiert und zieht sich zurück, und etwas verschiebt sich in meiner Brust. Der Abend findet mich in einer Kolonnade, die ich seit Jahren nicht besucht habe. Dieselbe Kolonnade, in der ich mit 16 stand, die Schriftrolle meiner Adoption haltend, einen Gärtner beobachtend, der Winterbäume beschnitt, während mein Leben sich für immer veränderte. Der Stein ist kalt unter meiner Handfläche, derselbe Stein, obwohl meine Hände gealtert sind. Rom breitet sich unten aus im schwindenden Licht. Die Aussicht hat sich nicht verändert. Ich habe mich verändert. In den Gärten unten bewegt sich eine Gestalt zwischen den Beeten. Nicht derselbe Gärtner, jener Mann muss vor Jahren gestorben oder in den Ruhestand getreten sein. Doch sein Nachfolger, dieselbe geduldige Arbeit fortsetzend. Er beugt sich, um etwas zu prüfen, macht eine kleine Anpassung, geht weiter. Er blickt nicht auf. Seine Welt ist enthalten im Raum zwischen seinen Händen und der Erde. Die kleine Aufmerksamkeit, die Gärten gedeihen lässt, Tag für Tag, ohne Zeremonie. Was macht seine Arbeit bedeutsam? Nicht ihr Ausmaß. Ein Garten ist klein gegen ein Imperium. Doch er erfüllt seine Natur, indem er ihn pflegt. Seine besondere Aufgabe ist sein zugewiesener Teil, in welcher Ordnung auch immer die Welt zusammenhält. Und meine? Das Verstehen kommt nicht als Argument, sondern als Erkennen. Meine besondere Aufgabe ist, gut zu regieren. Entscheidungen zu treffen, die Millionen dienen. Dies ist nicht getrennt von der Philosophie. Dies ist Philosophie. Weisheit, ausgedrückt durch Handlung, durch Dienst, durch die tägliche Arbeit, dem zu begegnen, was jede Stunde verlangt. Die Arbeit des Gärtners und meine sind nicht verschieden in ihrer Art. Seine Hände pflegen Wurzeln und Blätter. Meine unterzeichnen Befehle, die Legionen bewegen. Beide nehmen teil an etwas Größerem, als beide sehen können. Seine Arbeit dient dem Garten. Der Garten dient dem Palast. Der Palast dient Rom. Rom dient der vernünftigen Ordnung, die es Menschen erlaubt, als Menschen zu leben. Jede örtliche Pflicht nimmt teil an etwas Größerem als sie selbst. Die Botschaft des Centurios, das Beschneiden des Gärtners, die Entscheidungen des Kaisers, alle verbunden. Alle Ausdrücke derselben vernünftigen Natur, wirkend durch verschiedene Formen. Ich denke wieder an die Gesichter bei der Beisetzung, die weinende Frau. Der alte Mann, der sich auf seinen Gefährten stützt. Das Kind auf den Schultern seines Vaters. Sie sind keine Untertanen, die beherrscht werden sollen. Sie sind Mitbeteiligte an etwas, das keiner von uns wählte, doch alle erfüllen müssen. Meine Übung der Gelassenheit bedeutet nichts, wenn sie nur mir selbst dient. Die Stoiker lehrten mich nicht, der Pflicht zu entfliehen. Sie lehrten mich, wie ich ihr begegnen soll. Der Gärtner sammelt seine Werkzeuge, als die ersten Sterne erscheinen. Dieselben Sterne, die sich gedreht haben, seit ich sie zum ersten Mal vom Garten meines Großvaters aus beobachtete und lernte, dass der Geist, der prüft, an derselben Ordnung teilnimmt, die sie bewegt. Ich bin müde. Meine Gewänder tragen noch den Geruch des Begräbnisrauches. Morgen bringt das volle Gewicht der Erwartungen eines Imperiums. Doch ich verstehe jetzt etwas. Bei Tagesanbruch, wenn Widerwillen sich festklammert, erinnere dich. Erhebe dich zur Arbeit eines Menschen, zu dem, wofür du geboren wurdest. Welche Klage kann es geben, wenn du einfach tust, wofür du in diese Welt kamst? Dies ist es, wofür ich geboren wurde, nicht trotz meiner Philosophie, wegen ihr. Der Centurio zeigte mir, wie bereiter Dienst aussieht. Der Gärtner zeigt es mir noch immer. Und Antoninus zeigte es mir durch 23 Jahre des Vorbilds. Die höchste Philosophie ist nicht Rückzug von der Pflicht, sondern volles Eintauchen in sie. Ich drehe den Ring an meinem Finger ein letztes Mal. Dann lasse ich den kalten Stein los und gehe auf den Palast zu, auf die Arbeit zu, die morgen beginnt. Ich weiß nicht, ob ich es gut machen werde. Ich weiß nur, dass ich es versuchen muss. Die Pflicht ist die Philosophie. Ich beginne.
Das Echo verklingt. Die Agora Cosmica öffnet bald. Eine lebendige Bibliothek, mit der du sprechen kannst. Non-Profit und Open Source. Die Fakten und Lehren hinter jedem Echo. Und die Warteliste. Auf agoracosmica.org. Vertont mit synthetischer Stimme.